Was für ein Retter, ist der nicht wunderbar? Mein Gebet ist, dass du am Ende dieser Predigt durch die Lieder, die wir gerade gesungen haben und hoffentlich auch durch diese Predigt einfach nur das bekennst und das spürst in deinem Herzen. Was für ein Retter, ist der nicht wunderbar? Wenn du deine Bibel da hast, dann schlag doch gerne auf Hebräerbrief Kapitel 10, die Verse 11 bis 18, das ist der Text, wo wir heute unsere Zelte aufschlagen wollen, um ein bisschen reinzuschauen, was Gott uns zu sagen hat. Hebräer 10, die Verse 11 bis 18. Und hier heißt es in Gottes unfehlbarem Wort: Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zu Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünde mehr. Das ist Gottes lebendiges Wort. Möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Echte Liebe, mir san mir, immer da, immer nah, Vorsprung durch Technik für das Beste im Mann. Alles Sätze und Slogans, die meisten von uns direkt mit irgendetwas in Verbindung bringen. Wir hören diesen Slogan und denken an. Ja, wir hören immer da, immer nah und denken an Versicherungen. Wir hören für das Beste im Mann und denken an Rasierer. Und wir hören echte Liebe und denken an einen Verein in der Nähe von Hagen. Welche Schlagworte, welche Gedanken ploppen in deinem Kopf hoch, wenn du an deinen christlichen Glauben denkst? Was wären die Worte, der Slogan, was wäre der Slogan, mit dem du deinen christlichen Glauben zusammenfassen würdest? Für mich sind es, je länger ich Christ bin, 5 Worte. Drei davon hat Jesus selbst ausgesprochen am Kreuz. Es ist vollbracht. Und 2 davon finden wir in unserem Text gleich 2-mal. Für immer. Es ist vollbracht. Für immer. Diese 5 Worte machen den christlichen Glauben und die Botschaft des christlichen Glaubens für mich zu einer wirklich befreienden und ermutigenden Botschaft. Und ich hoffe, dass diese Predigt mindestens 2 Dinge mit dir macht, dass sie in dir neues Staunen darüber weckt, was Jesus für dich getan hat, und dass sie dich dazu ermutigt, als Kind Gottes zur Ruhe zu finden am Kreuz. Zur Ruhe zu finden am Kreuz. Ja, der Hebräerbriefautor will uns, wie ich glaube, 2 große Wahrheiten hier mitgeben, die wir in ein paar Wochen an Karfreitag ganz besonders nochmal feiern und genießen werden. Er will uns zeigen, dass Jesus durch sein Opfer für immer triumphiert hat und uns für immer vollkommen gemacht hat. Das sind auch meine 2 Predigtpunkte, wenn du mitschreibst. Für immer triumphiert und für immer vollkommen gemacht. Predigtpunkt Nummer 1, für immer triumphiert. Unser Text beginnt mit einem Vergleich. Ja, der Autor vergleicht das, was die Priester im Alten Testament getan haben, unzählige Male, mit dem, was Jesus einmal gemacht hat. Durch seinen Dienst. Schaut mal, was er in Vers 11 und 12 schreibt. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Dieser aber hat ein Schlachtopfer dargebracht und sich für immer gesetzt zu Rechten Gottes. Der Autor des Hebräerbriefs macht hier etwas, was er seinen gesamten Brief lang schon getan hat. Er hat nämlich eine große Botschaft für dich und mich, und die ist ganz kurz zusammengefasst. Jesus ist besser. Jesus ist besser. Ja, die ersten Leser dieses Briefes waren zum größten Teil ehemalige Juden, und sie standen in der Gefahr, weil sie Druck bekamen, eben weil sie Christen geworden waren, wieder zurück zum Judentum zu gehen. Ja, zu mit den Priestern, mit dem Tempeldienst, die Traditionen, die Opferrituale. Und deshalb konfrontiert der Autor des Hebräerbriefs seine Leser immer und immer wieder mit der gleichen Message: Jesus ist besser. Er ist besser als alle Engel, er ist besser als Mose, und die Ruhe, die Mose und Josua Israel gebracht haben, ist besser, die uns Jesus gibt. Jesus ist größer und besser als alle Priester. Und der Bund, den er in seinem Blut geschlossen hat, ist besser als jeder Bund des Alten Testaments. Und genau hier setzt das Kapitel 10 wieder an, indem uns der Autor noch einmal diesen Unterschied zeigt zwischen dem, was die Priester des Alten Testaments mit ihren Opfern gemacht haben und dem, was Jesus durch sein Opfer bewirkt hat. Und der Unterschied ist gewaltig. Er ist gewaltig. Ja, der Unterschied zeigt sich sowohl in der tatsächlichen Effektivität dieses Opfers und auch in der Auswirkung des Opfers. Auf der einen Seite haben wir viele Priester, die jeden Tag viele Opfer darbringen und trotzdem nicht das menschliche Problem lösen. Ja? Was ist das menschliche Problem? Es ist die Sünde zwischen Gott und uns, die zwischen uns und dem heiligen Gott steht, dass wir nicht loswerden können, dieses Problem. Diese Opfer, so sagt uns dieser Text, hatten nicht die Kraft, dieses Problem zu lösen. Okay, wozu waren die denn dann da? Wozu haben die Priester das jahrhundertelang gemacht? Erstens, sie dienten ganz einfach dazu, den Menschen an seine Sündhaftigkeit zu erinnern und an die Notwendigkeit, Vergebung von dem gerechten und heiligen Gott zu bekommen. Das sagt er uns in Vers 3, also ein paar Verse vor unserem Text. Und in Vers 1, im selben Kapitel, Kapitel 10, sagt er uns noch etwas, was diese Opfer auch getan haben. Sie waren, so sagt er es hier, ein Schatten der zukünftigen Dinge. Einfach ausgedrückt, sie hatten die Funktion, auf ein kommendes Opfer hinzuweisen, auf ein besseres, das noch kommen kann oder kommen soll, um wirklich unser Sündenproblem zu lösen. Diese vielen Opfer, die die Priester also über Jahrhunderte gebracht haben, waren nicht nutzlos, nicht sinnlos. Sie standen Tag für Tag für eine große Sehnsucht, für eine große Hoffnung, die sich einmal in einem perfekten Opfer endlich erfüllen sollte. Und dieses perfekte Opfer stellt der Autor in Vers 12 jetzt den vielen anderen Opfern gegenüber. Und er grenzt diese vielen Priester ab von einem einzigen Priester in Vers 12. Dieser aber hat ein Schlachtopfer dargebracht und sich für immer gesetzt zu Rechten Gottes. Ja, da sind nicht mehr viele Opfer, sondern nur noch eins. Da sind nicht mehr viele Priester, sondern nur noch einer, der nur noch ein Opfer darbringt, das wirklich Schuld gegenüber Gott beseitigt und das wirklich langfristige, ewige Auswirkungen hat. Habt ihr diese Worte bemerkt? Für immer. Ja, das, was Jesus durch sein besseres Opfer vollbracht hat, ist von einer ganz anderen, unendlich höheren Qualität als alle tausende Opfer vorher. Sein Opfer tat nämlich zwei Dinge. Es führte wirklich zur Vergebung von Schuld und es bedeutete den tatsächlichen, für immer geltenden Triumph über die Macht der Sünde und der Finsternis. Jesus hat sich, so lesen wir am Ende von Vers 12, nachdem er sein Opfer dargebracht hat, für immer zu Rechten Gottes hingesetzt. So, hier ist das Ding. Es gab keinen Stuhl in der Stiftshütte und auch nicht im Tempel. Warum? Weil die Priester sich nie hinsitzen durften. Ihr Dienst war nie fertig. Sie mussten immer und immer weitermachen. Es war keine Zeit für Pausen. Ganz anders Jesus. Er hat sich hingesetzt und demonstriert damit für die sichtbare und unsichtbare Welt, dass das, was er getan hat am Kreuz, für immer reicht. Es ist kein weiteres Opfer mehr nötig. Wisst ihr, sein Ausruf am Kreuz, es ist vollbracht, war nicht Ausdruck von Hoffnung, sondern Feststellung von Realität, die für immer gilt. Und das ist ein riesiger Unterschied zwischen dem christlichen Glauben und den vielen anderen Religionen dieser Welt. Ja, Religion fragt immer danach, was noch zu tun ist. Um Gott oder die Götter, an die ich glaube, irgendwie zufriedenzustellen. Was muss ich noch erfüllen? Was muss ich noch leisten? Welche Gebete muss ich noch beten? Welche Rituale muss ich noch erfüllen, damit Gott mir das gibt, was ich will oder zumindest zufrieden mit mir ist? Ja, während Religion auch immer wieder fragt, was ist noch zu tun, ruft das Kreuz von Jesus mit aller Macht uns entgegen. Es ist alles getan. Es ist alles getan. Ja, Jesus setzt sich hin und demonstriert damit, dass er ein für alle Mal triumphiert hat. Denn der sich zu Rechten Gottes setzt, ist auch derjenige, dem alle Macht und Autorität von Gott selbst übergeben wird. Das ist hier ein Bild vom absoluten Triumph, das durch Vers 13 dann nochmal verstärkt wird. Schaut mal rein, was er hier sagt. Vers 13, fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Ich liebe dieses Bild. Jesus setzt sich und wartet. Warum wartet er? Weil nichts mehr zu tun ist. Weil alles vollbracht ist. Das, was er getan hat, hat den Triumph über die Sünde und die Macht des Teufels für immer besiegelt. Und auch wenn dieser Sieg noch nicht sichtbar ist, er steht fest. Er steht fest. Und es steht fest, dass dieser Sieg eines Tages für alle Welt sichtbar werden wird. Herr Jesus wird hier wie ein König beschrieben, der mit hundertprozentiger Sicherheit weiß, dass er gewonnen hat. Und deshalb setzt er sich und wartet auf diesen Moment, bis seine Feinde auch sichtbar für immer besiegt und vernichtet sind. Jesus hat triumphiert durch dieses eine Opfer, das er gebracht hat. Was ist dieses eine Opfer? Dieses perfekte, alles verändernde Opfer, das für immer reicht? Er ist es selbst. Er ist dieses Opfer. Der heilige, sündlose, fehlerlose Sohn hat sich, seinen Körper, freiwillig hingegeben für dich und mich am Kreuz, um unsere Sünde ein für allemal zu bedecken und die Macht der Finsternis ein für allemal zu vernichten. Ja, denk mal über diese unglaubliche Wahrheit nach, über diese unglaubliche Gnade, dass Gott dort am Kreuz seinen perfekten, sündlosen Sohn so behandelt, als hätte dieser Sohn dein und mein von Sünde beflecktes Leben gelebt, damit er uns so behandeln kann, als hätten wir das perfekte Leben von Jesus gelebt. Ist das Gnade? Und dort am Kreuz tat Jesus zwei Dinge. Wir sehen dort Stellvertretung, denn er starb für uns. Und wir sehen Triumph, denn er siegte für uns. Und damit ist eine Sache so klar, sein Tod war keine Niederlage. Oh nein. Und Jesus war an Karfreitag nicht das hilflose Opfer der jüdischen Elite oder der römischen Militärsbehörde. Er behielt durchgehend die Kontrolle bei seiner Gefangennahme, beim Gerichtsprozess. Das zeigen uns die Evangelien so deutlich, dass dieser Jesus ein König ist, der selbst blutend am Kreuz noch von diesem Kreuz souverän regiert. Niemand nahm sein Leben von ihm. Er gab es freiwillig im Gehorsam gegenüber seinem Vater. Sein Tod war nicht menschliche Willkür. Seine Hingabe war der souveräne Akt des absolut mächtigsten Königs, der starb, um Schuld zu sühnen und zu triumphieren. Und Paulus sagt uns das Gleiche im Kolosserbrief, wo er uns sagt, dass Gott in Christus am Kreuz triumphiert hat und die Gewalten und Mächte der Finsternis komplett entwaffnet hat. Ihr Lieben, wir dürfen das niemals vergessen, dass das Lamm, das für uns starb am Kreuz, hörte niemals auf, der Löwe zu sein, der für uns kämpfte und siegte. Die Dunkelheit von Karfreitag wegen der furchtbaren Sünde und Ungerechtigkeit der Menschen darf uns niemals über die hoffnungsvolle Realität hinwegtäuschen, die in diesen Momenten, als Jesus für uns kämpfte und starb, besiegelt wurde. Und deshalb singen wir zu Recht in dieser alten Hymne: an dem Kreuz brach der Morgen mir an. Der Schlange wurde der Kopf zertreten. Der Finsternis wurde die Macht genommen und John Owen hat es so toll gesagt, der Tod fand seinen Tod im Tod unseres Erlösers. Am 6. Juni 1944 landeten die Alliierten in der Normandie und es begann eine verbitterte Schlacht, die unzählige Leben forderte. Und als sich die Alliierten schließlich durchsetzten, war ein Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs erreicht. Es war allen klar, der Krieg war gewonnen. Der Sieg steht fest. Aber der Kampf ging noch monatelang weiter. Kind Gottes, ich habe heute richtig gute Nachrichten für dich. Unser Sieg steht fest. Du kämpfst vielleicht schon seit langer Zeit mit einer Sünde. Du kämpfst gegen Versuchungen, gegen Entmutigung. Und vielleicht hast du in letzter Zeit das Gefühl bekommen, dass das irgendwie sinnlos ist, dass sich das nicht lohnt, weiter zu kämpfen. Es verändert sich ja doch nichts. Und ich will dir heute sagen, auf der Grundlage vom Wort Gottes, kämpf weiter. Warum? Weil er für dich gesiegt hat. Er hat für dich gesiegt. Du kämpfst einen Kampf, den er längst gewonnen hat. Deshalb kämpf weiter. Dein Kampf gegen Sünde und Entmutigung, gegen Versuchung und Anfechtung ist niemals sinnlos. Niemals. Egal wie dunkel deine Nächte sind, durch die du gerade gehen musst. Egal wie lang die Täler sind, durch die du gerade wandern musst. Kämpf weiter. Und noch etwas darfst du wissen. Du kämpfst nicht alleine. Du kämpfst nicht alleine. Weißt du, dein Jesus sitzt nicht zu Rechten Gottes, um dir dabei zuzuschauen, wie du Woche für Woche dich abmühst. Nein, er kämpft ununterbrochen für dich. Das verrät uns der Hebräerbrief an einer anderen Stelle, wo der Autor interessanterweise wieder diese beiden Worte benutzt. Schaut mal in Kapitel 7, Vers 25. Schaut mal, was der Autor uns dort sagt. Hebräer 7, Vers 25, daher kann Jesus auch die völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er für immer lebt. Wozu? Um sich für sie zu verwenden. Hörst du das? Er lebt für immer für dich, um für dich einzutreten. Anders als die anderen Priester wird Jesus, nämlich dein Hohepriester, nie wieder sterben. Das bedeutet, es wird in deinem Leben als Kind Gottes, unabhängig davon, ob du herausgefordert oder überfordert bist, es wird nicht einen Moment geben, in dem er aufhört, an dich zu denken. Und das soll dir nicht einfach nur ein gutes Gefühl geben, im Sinne von, oh, jemand denkt an mich. Nein, das soll dir Gewissheit geben, dass er sein Werk, das er in dir begonnen hat, zu Ende bringen wird. Jesus hat nicht vor 2000 Jahren aufgehört, sein Leben für dich zu geben. Er wird nie wieder aufhören, sein Leben für dich einzusetzen, bis du eines Tages vor ihm stehst. Er hört damit nicht auf. Und auf der Grundlage seines vollkommenen Opfers, das du im Glauben angenommen hast, steht er da Tag für Tag vor dem Thron des Vaters als dein Priester und garantiert damit, dass du einmal sicher nach Hause kommen wirst. Er kann und wird dich völlig retten. Boah, ich habe keine Ahnung, wie deine Woche war, ob du jetzt hier im Gottesdienst sitzt und müde bist. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber Christen können richtig müde sein. Und vielleicht bist du heute hier und bist müde. Du bist müde zu kämpfen. Du bist müde zu beten. Du bist müde zu hoffen. Es ist okay. Einer wird nicht müde, für dich einzutreten. Und du darfst dich fallen lassen in den perfekten Gebeten deines Hohenpriesters. Sein Herz war in der dunkelsten Stunde dort am Kreuz auf dich ausgerichtet und in dieser Ausrichtung bleibt es, bis du einmal vor ihm stehst. Egal welche Sünde oder Last dich heute bedrückt und niederdrückt, egal welche Finsternis dir auch Angst macht, sie wird nicht triumphieren. Er hat triumphiert für dich für immer und er wird für dich kämpfen für immer, bis du eines Tages vor deinem Vater stehen wirst und alles Kämpfen wird aufhören. Für immer. Und um dir noch mehr Hoffnung aus diesem Text zu geben, gehen wir jetzt einen Schritt weiter in den nächsten Punkt. Für immer vollkommen gemacht. Unser Text geht weiter und der Autor bringt das, was Jesus sozusagen durch sein Opfer außerhalb von uns für uns getan hat, jetzt noch näher an uns und an unser Herz. Und ich hoffe, dass du das zulässt. Ja, wieder treffen wir auf diesen Ausdruck für immer ab Vers 14. Hier verrät er uns, dass wir für immer vollkommen gemacht wurden. Vielleicht haben einige von euch schon mal den Namen des Künstlers Claude Monet gehört. Er war ein französischer Künstler, dessen Kunst riesigen Einfluss auf ganz viele Künstler auch nach ihm noch hatte. Und Monet war trotz seines Erfolgs und der Bewunderung, die er schon während seines Lebens erfahren durfte, unglaublich unzufrieden mit sich selbst und seinen Werken. Er war ein richtiger Perfektionist. Und so kam es nicht selten vor, dass er Bilder, die absolut perfekt waren, wütend und frustriert einfach in die Ecke schmetterte und zerstörte. Nie war etwas gut genug. Und kurz vor seinem Tod soll er dann auch noch Folgendes geschrieben haben: Mein Leben war nichts anderes als ein großes Versagen. Und alles, was mir zu tun bleibt, bevor ich sterbe, ist, meine Bilder zu zerstören. Dramatisch, oder? Mein ganzes Leben ein Versagen. Ich weiß nicht, ob du schon mal so über dein Leben gedacht hast, ob du vielleicht schon mal an dem Punkt warst, aufzugeben, weil du deine Situation oder dich selbst als komplett hoffnungslos eingestuft hast. Und vielleicht bist du sogar leider indirekt so erzogen worden, so über dich zu denken. Du musstest immer wieder hören als Kind, nicht gut genug, nicht gut genug, nicht gut genug. Und ich weiß, dass auch Kinder Gottes von solchen Gedanken in ihrer Beziehung zu Jesus geplagt sein können. Es gibt Christen, die deshalb ihr Leben lang von der Angst geplagt sind, doch irgendwann von Gott frustriert in die Ecke geworfen zu werden, losgelassen zu werden, weil sie nicht gut genug geglaubt haben, weil sie nicht gut genug nachgefolgt sind. Es sind Christen, die davon ausgehen, dass wenn Gott wirklich alle blinden Flecken in meinem Leben kennen würde, er könnte mich nicht lieben. Es sind Kinder Gottes, die sich ihr Leben lang abstrampeln und nie wirklich zur Ruhe kommen. In ihren Köpfen geistern Verurteilungen und Anklagen. Nicht gut genug, nicht gut genug, nicht gut genug. Sie glauben an Jesus und leben trotzdem die ganze Zeit in Angst. Und hört mal, wie unser Text in Vers 14 weitergeht. Denn mit einem Opfer hat er die geheiligt, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Klingt fast zu gut, oder? Ja, wieder betont der Autor, dass Jesus etwas mit seinem Opfer vollbracht hat, was die vielen anderen Opfer eben nicht konnten, nämlich Menschen von Sünden reinigen, von Sünden befreien. Das hatte er schon in Vers 10, also ein Vers vor unserem Text, auch schon gesagt, dass wir geheiligt sind durch dieses einmal geschehene Opfer. Heißt, das, was Jesus getan hat, bringt eine riesige Veränderung für dich und mich. Durch dieses Opfer sind Menschen, die an ihn glauben, geheiligt. Sie waren unrein und sind jetzt heilig gemacht worden. Es hat also ein Statuswechsel stattgefunden. Wir sind für immer vollkommen gemacht. Das ist der Effekt dieses Opfers. Also Jesu Opfer bedeutete nicht nur, dass Jesus triumphiert hat. Es hat reale Konsequenzen für die, die an ihn glauben. Und Konsequenzen, die nicht nur für einen begrenzten Zeitraum gelten. Nein, lass dir das mal auf der Zunge zergehen, was hier steht. Das hier ist eine abgeschlossene Handlung. Er hat dich für immer vollkommen gemacht. Ja, die Zeitform dieses Satzes zeigt uns, dass etwas in der Vergangenheit passiert ist und das nicht nur in die Gegenwart reicht, sondern bis weit in die Zukunft. Für immer. Ja, bedeutet das, dass wir keine Veränderung mehr notwendig haben? Dass wir nicht mehr sündigen als Christen? Nein. Aber es beschreibt, wie Gott uns in Christus sieht und für immer sehen wird. Und die Grundlage dafür ist nicht deine Leistung, nicht deine Frömmigkeit und auch nicht der geistliche Fortschritt aus letzter Woche. Die Grundlage dafür ist das, was Jesus an deiner Stelle für dich getan hat. Und durch Glauben bist du so mit Jesus verbunden, dass du umhüllt bist von seiner Perfektion und Gerechtigkeit. Vollkommen gemacht. Und noch einmal, das bedeutet nicht, dass wir keine Veränderung mehr nötig haben. Denn habt ihr den kleinen Zusatz in Vers 14 bemerkt? Wen hat Jesus für immer vollkommen gemacht? Die, die er heiligt. Okay, was heißt das denn? Ich dachte, wir sind vollkommen gemacht. Ja, sind wir. Und trotzdem werden wir geheiligt. Ja, werden wir. Wir werden nämlich immer mehr von Gott in das hineinverändert, was wir in Christus schon sind. Und das heißt, Jesus hat uns durch sein Opfer für immer verändert und er wird nie aufhören, an dir zu arbeiten und dich zu verändern. Immer mehr in das hinein, was du durch Glauben allein bereits bist. Und deshalb ist das Evangelium so eine gute Nachricht. Während alle Religionen mich dahin treiben, mich aus eigener Kraft irgendwie angenehm und passend für Gott zu machen, und während sich unsere Kultur um uns herum so hineinstürzt in diesen Drang der Selbstprofilierung, wo es nur noch um Leistung geht und um Vergleichen, flüstert uns das Evangelium von Jesus immer wieder zu: Er hat dich vollkommen gemacht. Und das ist unendlich befreiend. Nicht eines meiner Gebete, nicht eines meiner Werke, nicht eine meiner Predigten, wie gut ich sie auch vorbereite, wird mich vor Gott gerechter oder liebenswürdiger machen. Christ zu sein bedeutet, bis in die tiefsten Fasern meiner Existenz zu verstehen, mein ganzes Hoffen ruht allein in Christi Blut und Kreuzespein. Und als würde der Autor schon ahnen, dass diese Botschaft selbst für Christen irgendwie zu gut klingt, holt er einfach den Heiligen Geist als Zeugen heran in den Versen 15 bis 17. Sagt, guck, das ist nicht meine Idee, Gott selbst sagt das. Ja? In Vers 16 verweist er auf Jeremia 31, wo Gott den neuen Bund verheißt und das Versprechen gibt, Menschen von Sünde zu reinigen und ihre Herzen zu verändern. In Vers 17 verweist er auf Psalm 103, wo Gott verspricht, nicht mehr an die Sünde, an unsere Sünde zu denken. Und dann zieht er sozusagen die Schlussfolgerung in Vers 18, wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünde mehr. Du wurdest, wenn du an Jesus glaubst, durch sein Opfer für immer vollkommen gemacht. Ich durfte vor etwas mehr als 8 Monaten zum ersten Mal Papa werden. Und seitdem habe ich immer wieder Artikel gelesen zum Thema Elternsein. Und mein Smartphone ist ja schlau und hört zu und schlägt mir seitdem immer öfter, oder hat mir immer öfter Videos bei YouTube und Instagram vorgeschlagen, Videos, die eben Eltern mit ihren Kindern zeigen. Und eines dieser Videos ist mir in der Predigtvorbereitung über den Weg gelaufen. Das Video ist aus der Perspektive eines Vaters, der seinen Sohn beobachtet. Und erstmal sieht man dieses kleine Baby einfach nur rumliegen auf dem Boden und rumbrabbeln, völlig unverständliche Worte. Dann sieht man, wie dieser kleine Kerl anfängt zu robben. Dann sieht man, wie er erste Schritte macht und dabei immer wieder hinknallt. Und dann sieht man, wie er Fahrradfahren lernt und sich dabei unglaublich ungeschickt anstellt. Und unten drunter die ganze Zeit der Satz, perfect in my sight. In meinen Augen perfekt. An alle Kinder Gottes in diesem Raum, was denkst du, was Gott denkt, wenn er an dich denkt? Unser Text verrät es uns. Und es ist fast zu gut, um wahr zu sein, oder? Es ist so gut. Er hat dich vollkommen gemacht. So sieht er dich. Und zwar nicht, weil du das mit dem Christsein so toll auf die Reihe bekommst. Nicht, weil du so unfehlbar glaubst. Sondern weil du durch Glauben so sehr mit Christus verbunden bist, dass wenn er auf dich schaut, seine Gerechtigkeit sieht. Und du in seinen Augen vollkommen bist, geheiligt bist. Gereinigt von aller Schuld. Deshalb sieht er dich so. Und deshalb wird er dich immer so sehen. Wenn ich an ihn glaube, darf ich wissen, er hat mich durch sein Opfer für immer vollkommen gemacht. Und zwar nicht nur für die kurze Zeit nach meiner Bekehrung, wo ich im Namen Jesu Bäume ausreißen könnte. Nein, nicht für meine besten und geistlich stärksten Momente. Dieses für immer aus unserem Text steht felsenfest über deinem Leben, gerade dann, wenn du dich unwürdig fühlst. Gerade dann, wenn du fällst. Das ist kein Text für starke Christen, falls es sowas überhaupt gibt. Das ist ein Text für stolpernde Kinder Gottes. Und wir sind alle welche davon. Bei einigen sieht man es nur mehr. Aber wir brauchen alle dieses für immer über unserem Leben, weil das ist unser Anker. Das ist unser Anker. Und jetzt habe ich die Frage für dich. Glaubst du das? Oder anders gefragt, wie sehr glaubst du das? Wisst ihr, es ist so gut, wenn wir das Evangelium kennen und mit unserem Mund bekennen. Aber es ist so wichtig, dass dieses Evangelium tief in unser Herz sinkt und unser Herz zur Ruhe bringt. Und wie sehr das, was Gott hier sagt, dein Herz wirklich erreicht hat, wird vor allem dann sichtbar, wenn du so richtig versagst. Wenn du so richtig fällst. Was ist dann deine Reaktion? Was ploppt dann in deinem Kopf hoch? Boah, Gott ist bestimmt richtig böse, aber mindestens enttäuscht von mir. Oder reagierst du folgendermaßen? Ich brauche meinen Vater. Was tust du? Ziehst du dich zurück? Oder läufst du in die Arme deines Vaters? Wie reagierst du, wenn du fällst? So wie wir es im Text nach unserem Text sehen, wo der Autor uns sagt, Gott hat unsere Herzen gereinigt. Aus Gnade allein seid ihr Kinder Gottes. Lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade. Oder ziehst du dich zurück? und fängst an zu überlegen, was du jetzt noch tun könntest oder lassen solltest, um Gott wieder in die Augen schauen zu können. Welche Opfer könnte ich jetzt bringen, damit Gott wieder zufrieden ist mit mir? Und das klingt dann manchmal so fromm, ist es aber nicht. Es ist so falsch. Es ist so falsch. Und wir brauchen das auch nicht zu machen, denn es gibt kein Opfer, das wir bringen könnten, um uns liebenswürdiger zu machen für Gott, um uns annehmbarer zu machen. Herr Paul Tripp hat das so gut zum Ausdruck gebracht. Es ist vollbracht bedeutet, dass ich für immer davon befreit wurde, irgendetwas dem hinzufügen zu müssen, was Jesus an meiner Stelle vollbracht hat. Ich weiß, dass Christen Jahre und manchmal Jahrzehnte lang mit dieser Frage ringen können, ob Gott sie wirklich noch liebt, wenn sie einmal so richtig versagen. Und deshalb ist ihr Glaube mehr von Angst geprägt und Sorge als von Hoffnung. Aber wisst ihr, in Kapitel 2 im Hebräerbrief sagt uns der Autor, dass Gott uns aus der Todesfurcht befreit hat durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Dein ängstliches Herz darf zur Ruhe kommen in diesen Worten für immer. Das sind nicht meine Worte. Das sind nicht die Worte eurer Pastoren. Es sind die Worte eines Gottes, der nicht lügen kann. Er sagt hier für immer. Du darfst zur Ruhe kommen in diesen Worten, für immer vollkommen gemacht, und vertraue darauf, dass er dich nicht loslassen wird. Er wird das Werk, das er angefangen hat, niemals frustriert in die Ecke werfen. Lass diese Worte den Felsen deines Lebens sein. Was denkst du, was Gott denkt, wenn er an dich denkt? Wenn er dir zuschaut, wie du letzte Woche wieder gestolpert bist, das nicht so gut hinbekommen hast, wie du es wolltest. Denkst du, er schaut genervt weg? Er runzelt mit der Stirn? Der schon wieder mit seiner Sünde. Nein. Nein. Was wäre, wenn Gottes Augen, die Augen deines Vaters, wenn er auf dich schaut, voller Liebe sind und voller Freude? Und ich will damit nicht dein Selbstbewusstsein pushen. Ich will damit einfach nur erreichen, dass dein Herz mich mit so einer Dankbarkeit füllt für diese unverdiente Liebe, dass du dann einfach nur voller Leidenschaft und Dankbarkeit gegenüber Jesus zum Ausdruck bringst: Jesus, du hast dein Leben als Opfer für mich gegeben und deshalb gebe ich dir mein Leben als Opfer. Mach daraus, was du willst. Ich gehöre dir für immer. Seine Augen sind voller Liebe. Mein ganzes Leben ist ein großes Versagen. Ja, vielleicht bist du heute hier. Du bist Christ, aber du könntest diesen Satz direkt unterschreiben nach der letzten Woche. Du sagst: Okay, Rudi, du hast keine Ahnung, was ich letzte Woche alles gemacht habe. Ich habe meine Ehe zerstört. Ich habe mein Leben zerstört. Ich bin wieder richtig reingeraten in Sünde, die ich längst hinter mir lassen sollte. Das ist einfach too much. Das ist zu viel für Jesus. Ist es nicht. Ist es nicht. Weißt du, der dich durch Jesus vollkommen gemacht hat, hat auch genug Vergebung und genug Kraft für dich, um alles wiederherzustellen, was du durch deine Sünde zerstört hast. Und weißt du, mein ganzes Leben ist ein großes Versagen. Dieser Satz sollte über unserem ganzen Leben stehen, von jedem hier, wenn wir Jesus nicht hätten. Wenn wir Jesus nicht hätten, ist das absolut wahr. Unsere eigenen Werke und Motive sind aus Gottes Perspektive allesamt fehlerhaft, ungenügend und von Sünde befleckt. Und das könnte uns voll in die Verzweiflung treiben. Aber es gibt eine riesige Hoffnung für dich und mich. Ob du jetzt Kind Gottes bist und Christ bist und gerade verzweifelt, oder ob du gar kein Christ bist. Es ist so schön, dass du da bist. Und das ist die Botschaft des christlichen Glaubens. Jesus, der Sohn Gottes, ist nicht gekommen, um für die zu sterben, die ihr Leben vermeintlich im Griff haben und die okay sind. Es gibt sie nämlich nicht. Jesus ist gekommen, um für die zu sterben und für alle Menschen zu sterben, weil wir alle unsere Sünde nicht im Griff haben. Weil wir alle nicht okay sind. Weil es keinen Menschen gibt, der seine Sünde im Griff hätte. Und ohne Jesus stehen wir alle vor den Ruinen unseres Lebens. Bewirkt durch unsere Sünde. Zu krass sind die Wunden und Trümmer, als dass wir das aus eigener Kraft wieder herstellen könnten. Und ohne ihn bleiben es Ruinen. Ohne ihn bleiben es Trümmer. Aber dieser Jesus ist heute hier. Dieser Jesus ist heute hier. Und auch wenn du vielleicht jetzt gerade denkst: Nein, das geht nicht. Ich kann nicht so geliebt sein. Ich gebe dir vollkommen recht, von keinem Menschen könntest du das. Aber von dem Gott, der hier redet, wirst du so geliebt. Und es gibt keine Sünde und keine Trümmer und kein Versagen, das zu groß ist für ihn und für seine Gnade und Liebe. Und wenn du heute hier bist und merkst, ey, ich habe wirklich Trümmer in meinem Leben, bewirkt durch mein Versagen, dann will ich dich auffordern, komm zu Jesus. Komm zu diesem Jesus, der liebevoll und mächtig genug ist, um aus deinen Trümmern Segen wiederherzustellen. Er kann das. Vertrau ihm. Dieser Jesus ist heute hier und er ruft dich dazu auf, an ihn zu glauben. Du kannst bei ihm Vergebung und endlich Ruhe für dein Herz finden. Und wenn du das willst, dann will ich dich gleich einfach auffordern und einladen. Komm gleich während des nächsten Liedes hier nach vorne zum Kreuz. Wir werden hier auf dich warten. Wir werden für dich beten und mit dir beten. Und wenn du keine Ahnung hast, wie man betet, hey, ist nicht schlimm. Wir alle wissen das nicht so richtig. Aber wir wissen, dass Gott uns versteht. Er ist ein Gott, der unsere Herzen kennt. Der weiß, was in unserem Herzen los ist. Und es ist ein Gott, der auf dich wartet. Er will dein Vater werden in Christus. Gott segne dich. Amen.